Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Herzlich willkommen zur Episode 176. Ich habe heute ein spannendes Thema für dich. Und zwar habe ich mich lange vor diesem Thema gedrückt oder ich habe mich so ein bisschen gewehrt, das hier im Podcast zu besprechen. Und zwar geht es heute um die Abnehmspritze. Warum habe ich mich gedrückt? Ja, ich habe mich nicht sicher genug gefühlt. Also ich habe kaum Beratungserfahrung damit. Ich habe bisher nur eine Handvoll KlientInnen, die diese Abnehmspritzen ausprobiert haben oder die Erfahrung damit haben. Und ich habe mich einfach nicht sicher gefühlt, weil ja, natürlich habe ich die Studienlage verfolgt und habe die Berichte verfolgt, aber halt auch nicht so hundertprozentig allumfassend. Und jetzt habe ich mir gedacht, da hat mir schon auch so ein bisschen mein Perfektionismus reingepfuscht, weil ich muss hier auch gar kein allumfassendes Bild in allen Einzelheiten bringen, sondern ich kann hier im Podcast auch einfach meine Meinung sagen und ein paar Punkte ansprechen, wo ich jetzt persönlich Diskussionsbedarf sehe und vielleicht auch die Diskussion so ein bisschen generell in einen anderen Kontext stellen, als das allgemein üblich ist. Und dann habe ich beschlossen, das kann ich machen und das mache ich jetzt. Eine wichtige Sache noch, bevor ich anfange. Also ich bin Anti-Diät und ich bin nicht Anti-Menschen. Ja, als Individuen versuchen wir, unser Bestes zu geben oder das zu tun, von dem wir glauben, dass es das Beste für uns ist. Und ich möchte niemanden persönlich angreifen und ich würde auch niemals jemanden verurteilen, wer diese Medikamente einnimmt. Also was ich verurteile, ist diese stetig anhaltende Hyperfokussierung auf das Gewicht und ja, die Anti-Fett-Voreingenommenheit in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen. Also falls du dich entschlossen hast oder entschließt, diese Medikamente einzunehmen, das ist absolut deine persönliche Entscheidung. Und ich finde es immer nur wichtig, dass man wirklich auch umfassend informiert ist und, wie gesagt, vielleicht auch so ein bisschen eine andere Perspektive mal auf eine Sache bekommt. Wie gesagt, das ist jetzt viel hier auch meine persönliche Meinung, wobei ich natürlich auch gleich noch erklären werde, wie die Wirkstoffe wirken, wie die Wirkstoffe wirken, toll, und ja, natürlich auch ein bisschen Hintergrundwissen dazu geben werde. Was ich so momentan wahrnehme, sind so ein paar Entwicklungen, ja, die ich so ein bisschen kritisch auch sehe. Und zwar, es gibt absolut einen Hype um die Abnehmspritzen. Keine Frage. Und dieser Hype, der jetzt auch schon seit einigen Monaten bzw. wenigen Jahren anhält, der scheint aktuell die gesellschaftliche Fixierung auf das Gewicht und ein in Anführungszeichen normiertes Körperideal wieder zu verstärken. Also wie gesagt, das ist das, was ich wahrnehme, das ist meine persönliche Meinung. Ich sehe es aber zum Beispiel auf Social Media, einige Body Positivity InfluencerInnen sind erschlankt und das dürfen sie natürlich, ja, weil es gibt Körperautonomie. Und was ich halt auch immer ganz kritisch sehe, ist, manche Personen werden auf so eine Art Podest gestellt. Also sie sollen so das, die Flak-Figur oder ne, so die ja, das Gesicht zu einer bestimmten Bewegung sein und die haben da oft gar nicht darum gebeten. Also ich sage das einfach ganz neutral, was ich wahrnehme. Einige machen Werbung für Diätprodukte, einige machen auch Werbung für die Abnehmspritzen. Und sie werden auch wirklich umfassend eingesetzt. Also ich habe Zahlen aus den USA zum Beispiel gefunden, dass rund 6% aller erwachsenen Amerikaner derzeit Abnehmspritzen wie Ozempic und Wegovy zur Gewichtsreduzierung verwenden oder nutzen. Und es sind auch schon die ersten ökonomischen Auswirkungen sichtbar. Also beispielsweise habe ich Berichte gefunden, dass Bekleidungsunternehmen eine rasant gestiegene Nachfrage nach kleineren Kleidergrößen vermelden würden und auch eine sinkende Nachfrage nach Kleidern in größeren Größen. Also ich habe natürlich auch wie immer in den Shownotes alle meine Quellen verlinkt, worauf ich mich beziehe. Spannend fand ich auch, dass nach 5 Jahren Pause 2024 die Victoria's Secret Fashion Show zurückkam. Und ja, es waren 2 Plus-Size-Models, auch unter der Model-Schar, nenne ich es mal. Es waren Paloma Esser und Ashley Graham. Allerdings muss man von den beiden ja schon sagen, die sind, wie sagt man so schön auf Englisch, easy palatable, also leicht genießbar in Anführungszeichen. Die beiden sind schön wie Göttinnen, wenn du mich fragst. Sie haben eine Sanduhrfigur mit schmaler Taille, ein sehr schlankes Gesicht und beide haben so etwa Kleidergröße 44. Also die deutsche Durchschnittsfrau hat Kleidergröße 42, 44 und die angebliche Durchschnittsgröße in den USA ist die 16. Das entspricht einer Größe 46 und natürlich fallen jetzt Models wie Paloma Esser und Ashley Graham in einer Branche auf, in der Models mit einer Größe 6 schon als in Anführungszeichen Übergröße gelten. Also Größe 6 wäre eine deutsche 36. Im normalen Leben fallen die beiden, also mal abgesehen von ihrer Schönheit, nicht auf. Na, also ich denke mal nicht, dass es jetzt eine Ashley Graham passieren wird, dass ihr jemand die Wassermelone aus dem Einkaufswagen nimmt um ihr dann sagt, nee, das sollte sie nicht essen, weil das hat so viel Zucker und das kann sie sich bei ihrer Figur nicht erlauben. Und tatsächlich sind das eben Lebensrealitäten von KlientInnen von mir. Wir sehen allgemein, dass die körperliche Diversität auf den Laufstegen wieder abnimmt. Also die Models werden wieder schlanker. Und was ich persönlich mit sehr, sehr großer Sorge sehe, ist der Trend, geht wieder hin zum eigentlich überwunden geglaubten Heroin-Schick. Und auch hier habe ich eine Quelle, und zwar hat die Vogue Business einen Size Inclusivity Report veröffentlicht. Und auch den habe ich natürlich verlinkt. Und auch Body Positivity InfluencerInnen, ich sage es mal im weitesten Sinne, berichten über eine sinkende Nachfrage, also einen Rückgang ihrer Buchungen, eine allgemein schlechtere Auftragslage. Das ist jetzt aber nur so eine, ich nenne es jetzt mal qualitative persönliche Umfrage. Also das ist wirklich nur, wenn du ins Gespräch kommst. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, ich kann das aber jetzt nicht belegen in dem Sinn. Also es ist wirklich, wir sind immer hier noch bei meiner Wahrnehmung. Und was ich auch schon spannend finde, dass wir bei den ökonomischen Auswirkungen, also der Lebensmittelkonzern Nestle entwickelt gerade eine neue Produktlinie von protein- und ballaststoffreichen Tiefkühlgerichten eigens für Menschen, die Abnehmspritzen nutzen. Und ich sag mal, wenn jetzt so ein großer Konzern wie Nestle so eine Produktlinie auf den Markt bringt, dann nehmen nicht nur 2, 3 Leute diese Abnehmspritzen, sondern da ist auch ein echt großer Markt da offensichtlich. Ich habe vor über 5 Jahren mit dieser Arbeit angefangen, die ich mache, und ich habe damals wirklich geglaubt, also aus tiefstem Herzen geglaubt, dass sich jetzt wirklich etwas ändert, also dass wir vor einem Paradigmenwechsel stehen. Und ich weiß, dieses Wort Paradigmenwechsel, das wird immer sehr inflationär gebraucht, das ist so ein bisschen ausgelutscht. Ein Paradigma ist eine grundsätzliche Denkweise und der Ausdruck Paradigmenwechsel wurde 1962 von Thomas Kuhn geprägt und bezeichnet in dessen wissenschaftstheoretischen und wissenschaftshistorischen Schriften unter anderem den Wandel grundlegender Rahmenbedingungen für einzelne wissenschaftliche Theorien. Und in der Umgangssprache wird von Paradigmenwechsel häufig in so einem bisschen unspezifischeren Sinne gesprochen. Na, dann sind entweder für besonders wichtig gehaltene wissenschaftliche Entwicklungen gemeint oder beispielsweise ein Wechsel der Lebenseinstellung, etwa grundlegende Werte betreffend oder auch Umbrüche in anderen lebensweltlichen oder fachlichen Zusammenhängen. Und was ich vor 5 Jahren halt gesehen habe, ist, dass so dieser Diskurs über Körperakzeptanz, über Fettakzeptanz, über Diversität, ja, dass der immer mehr so zum Mainstream wird. Und ich habe natürlich gehofft, dass sich auch wirklich etwas ändert. Und momentan scheinen aber die Abnehmspritzen oder die GLP-1-Rezeptoragonisten, das ist die Wirkstoffklasse, die Diskussion rund um Gesundheit, Gewicht, Schönheits- und Körpernormen sowie die soziale Wahrnehmung dessen wieder in eine etwas andere Richtung zu verschieben. Und bei dieser momentanen Entwicklung drängt sich mir persönlich immer mehr die Frage auf, ob es wirklich jemals um so einen echten, nachhaltigen Wandel ging. Also ob es wirklich darum ging, mehr Akzeptanz zu erreichen, eine Veränderung der Sehgewohnheiten zu erreichen oder ob es wirklich nur ein Trend war und ob es nur um Repräsentation ging und darum, ne, so auf den Zug aufzuspringen und halt auch so ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch ausgedrückt gewesen. Ich kann es auch ja ganz platt sagen. Es sind die Abnehmspritzen jetzt das Ende der Body Positivity Bewegung, weil jetzt bald alle schlank sind und es bald keine dicken Menschen mehr geben wird und wir dann sozusagen auch dieses in Anführungszeichen Problem nicht mehr haben. Also ich hoffe, du merkst, wie meine Stimme hier vor Sarkasmus tropft. So rum. Also es ist auch auf jeden Fall ein Thema, ja, das mich persönlich bewegt, einfach weil ich einfach auch viel Scheiße sehe, die gerade passiert. Und wenn ich mich mit KollegInnen unterhalte, die sind häufig so komplett positiv gestimmt und sehen nur das Positive und keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen Pessimistin und ich möchte mich auch, ne, sehr, sehr gerne irren, aber ja, ich kann irgendwie hier nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen erkennen. So, jetzt habe ich die ganze Zeit von Abnehmspritzen gesprochen. Ich habe schon mal GLP-1-Rezeptoragonisten das Wort gesagt. Ich habe jetzt schon von Ozempic und Wegovy gesprochen. Was ist denn das jetzt alles überhaupt? Also was ist denn die Abnehmspritze und wie wirkt sie? Und da muss ich auch gleich sagen, es gibt nicht die eine Abnehmspritze, sondern es gibt mittlerweile mehrere Wirkstoffe und auch mehrere Markennamen. Ich fange mal an mit Ozempic und Wegovy. Das sind GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Und zwar GLP-1 heißt Glucagon-like Peptid 1. Und die Wirkstoffe sind zum Beispiel Semaglutid und Liraglutid. Und diese Wirkstoffe aktivieren die GLP-1-Rezeptoren im Körper. Und zwar, ja, wie weit soll ich da jetzt reingehen? Ich glaube, ich bleibe an der Oberfläche. Wenn die aktiviert werden, dann fördert das eine glukoseabhängige Insulinsekretion aus den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse und sie hemmen gleichzeitig die Freisetzung des Hormons Glucagon. Und Glucagon ist dafür zuständig, die Glykogenspeicher im Körper abzubauen. Also die Glykogenspeicher sind die Speicherform von der Glucose. Und diese beiden Wirkungen führen dazu, dass die Blutzuckerkontrolle verbessert wird bei Menschen und insbesondere bei PatientInnen mit Typ 2 Diabetes. Und was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, dass GLP-1 auch natürlicherweise im Körper vorkommt, und zwar sind es Peptide, die im Darm gebildet werden. So, was diese Wirkstoffe noch machen, also die GLP-1-Rezeptor-Agonisten, sind, dass sie die Magenentleerung verlangsamen. Also dadurch hast du, wenn du was isst und der Magen langsamer entleert wird, kommt dann auch der Nahrungsbrei langsamer in den Dünndarm. Und das heißt, dass wenn du was isst, hast du dann nach dem Essen eine flachere Blutzuckerkurve, ne, als Antwort auf das, was du gegessen hast, wenn du Kohlenhydrate zum Beispiel verzehrt hast. Und die Wirkstoffe wirken auch im zentralen Nervensystem, indem sie das Hungergefühl reduzieren. Das waren, wie gesagt, die GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Und es gibt jetzt noch einen neueren Wirkstoff. Und zwar sind es duale Wirkstoffe. Also die heißen duale GLP-1-GIP-Rezeptor-Agonisten. Und da ist der Wirkstoff Tirzepatid. Und die setzen sozusagen noch eine Schippe drauf. Also wir gucken uns auch gleich die Studien dazu an. Und zwar aktivieren diese neueren Wirkstoffe des Tirzepatids sowohl die GLP-1-Rezeptoren als auch die GIP-Rezeptoren. Und GIP heißt glukoseabhängiges insulinotropes Peptid. Und das ist eine neue Wirkstoffklasse, weil es eben an diese beiden Rezeptoren bindet. Und es hat, ne, also zum einen diese ganze Wirkung, die ich gerade schon erklärt habe, und es stimuliert noch zusätzlich die Glukagonsekretion und verstärkt die Insulinsekretion. Und diese Kombination verbessert dann nochmal die Blutzuckerregulation. Also es führt auch zu einem stärkeren Gewichtsverlust. Und dieser Gewichtsverlust kommt aber jetzt nicht daher, dass jetzt nur der Blutzucker unter Kontrolle ist, ne? Also erinnere dich gerne da nochmal an frühere Podcast-Episoden, die ich auch nochmal auf jeden Fall verlinken werde. Es ist sozusagen leichter, mit diesen Wirkstoffen weniger zu essen, ne? Weil sie ja auch im zentralen Nervensystem wirken, weil sie dort das Hungergefühl reduzieren. Und auch wenn du diese Blutglucose-Achterbahn nicht mehr hast, ne, hast du auch natürlich weniger von diesen Heißhungerattacken. Also bitte nicht falsch verstehen, dass man jetzt nur, ne, im Umkehrschluss nur den Blutzucker unter Kontrolle kriegen muss und dann funktioniert es mit dem Abnehmen. Nein, hier bitte nochmal der Verweis auf die früheren Podcast-Episoden, die ich auf jeden Fall verlinken werde. Natürlich gibt es keine Wirkungen ohne Nebenwirkungen. Und zwar sind typische Nebenwirkungen gastrointestinale Beschwerden, zum Beispiel Übelkeit oder Durchfall. Das macht ja auch Sinn, wenn die Magenentleerung verlangsamt wird beispielsweise, dass es da auch eine Wirkung in die Richtung haben muss. Es gibt Beschwerden im zentralen Nervensystem, also sowas wie Kopfschmerzen oder Nervosität wird hier berichtet. Eine Nebenwirkung ist eine akute Pankreatitis, die auftreten kann, also eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Dann werden Virusinfektionen der Nasen- und Rachenschleimhaut beschrieben. Und eine Gefahr ist auch ein Unterzucker, also eine Hypoglykämie. Und es gibt mittlerweile sehr viele Studien. Und ich habe jetzt, glaube ich, dreimal rausgesucht. Und zwar, die erste Studie ist von Gavi et al. 2022. Und zwar sind es die Zwei-Jahres-Effekte von Semaglutid. Und es ist der Step 5 Trial. Also das ist eine der Studien, die auch für die Zulassung des Wirkstoffs eben sehr wichtig waren. Der Studienzeitraum war von Oktober 2018 bis Februar 2019. Es waren 304 Teilnehmende in dieser Studie 77% waren weiblich, also über drei Viertel waren weiblich. Die Studie war randomisiert. Die eine Gruppe hat 2,4 Milligramm Semaglutid bekommen, die andere hat ein Placebo bekommen. Die Dropout-Rate, also die Menschen, die die Studie nicht zu Ende gebracht haben, die war sehr gering, die lag bei 7,2%. Und wir hatten einen durchschnittlichen Gewichtsverlust in 68 Wochen, glaube ich, war das, von minus 15,2% des Körpergewichts unter Semaglutid und minus 2,6% in der Kontrollgruppe. Also wir haben auch grundsätzlich in diesen Studien in der Kontrollgruppe einen Gewichtsverlust. Das ist ganz normal, weil das natürlich einen Unterschied macht, ob jemand sozusagen gar nichts macht oder in so eine Studie involviert ist. Und um diesen Gewichtsverlust, also minus 15% des Körpergewichts mal einzuordnen, das ist mindblowing, also wirklich mindblowing. Basisinterventionen, also Ernährung, Bewegung, erreichen im Mittel eine Reduktion von etwa 1-6% des Ausgangsgewichts. Und das ist mehr als das doppelte, dreifache. Tirzepatid wirkt sogar noch effektiver, aber wie gesagt, ne, Studiendauer 68 Wochen. Tirzepatid wirkt sogar noch effektiver, und zwar wurde hier in einer Studie bei 10 Milligramm, also ist auch dosisabhängig, minus 19,5% des Körpergewichts reduziert, und bei 15 Milligramm waren es 20,9% des Körpergewichts, also 20% durchschnittlicher Gewichtsverlust. Und ein Großteil der Nebenwirkungen war gastrointestinal und trat hauptsächlich während der frühen Dosissteigerung auf. Also es ist so, dass man nicht mit diesen, beispielsweise bei Semaglutid 2,4 Milligramm oder jetzt bei Tirzepatid mit diesen 10 oder 15 Milligramm anfängt, sondern man fängt mit einer geringen Dosis an und steigert die dann innerhalb von wenigen Wochen. Die Dropout-Rate bei der Tirzepatid-Studie, die lag bei 25%, also die war schon etwas höher. Und dann habe ich noch eine dritte Studie mitgebracht, die Tirzepatid und Semaglutid verglichen hat, und die Studiendauer waren 12 Monate und die Anzahl der Teilnehmenden, die war riesig. Also das waren über 18.000 Menschen, die bei dieser Studie unter, also sozusagen Alltagsbedingungen mitgemacht hat, und die Teilnehmenden, die wogen zu Beginn der Studie durchschnittlich 110 Kilo, waren im Durchschnitt 52 Jahre alt, und auch hier waren wieder über 2/3, also 70,5% Frauen. Die Dropout-Rate hier war relativ hoch, also 55,9% der Tirzepatid-PatientInnen brachen die Therapie ab, und das Semaglutid waren es auch über 50%, genauer gesagt 52,5%. Und die Menschen, die aber die Studie beendet haben, hatten Erfolge, ne? Also Gewichtsverlustserfolge. Wie gesagt, die Studiendauer war 12 Monate, und wir kommen auch gleich noch dazu, was passiert, wenn man die Medikamente absetzt. Und zwar war das Ergebnis dieser Studie, dass Tirzepatid bei mehrgewichtigen Erwachsenen auch außerhalb des Settings randomisierter klinischer Studien zu einem signifikant größeren Gewichtsverlust führt im Vergleich zu Semaglutid bei vergleichbaren Nebenwirkungen. Und jetzt kommen wir gleich mal direkt zurück zur Frage: Sind bald alle schlank, wenn alle diese Medikamente nehmen? Und da ist die ganz klare Antwort: Auch wenn die Zahlen wirklich hoch sind im Vergleich zu dem, also zu den anderen Möglichkeiten, die wir haben, um Gewicht zu reduzieren, ist es ein ganz klares Nein. Denn die Medikamente machen statistisch gesehen nicht unbedingt schlank. Also natürlich gibt es immer Ausnahmen. Manche Menschen, die nehmen viel mehr ab als erwartet, also viel mehr als diese 20%, und es sind dann auch wieder diese, in Anführungszeichen, Erfolgsgeschichten, ne, die wir sehen und die wir ja häufig auch bewundern. Aber es gibt auch Menschen, die gar nichts abnehmen, also bei denen diese Medikamente völlig wirkungslos sind. So, und um das mal jetzt noch ein bisschen besser einzuordnen, habe ich ein Rechenbeispiel mitgebracht. Und zwar nehmen wir mal an, wir gehen zu dieser Studie, die wir gerade hatten, da haben ja die Teilnehmenden durchschnittlich 110 Kilo gewogen bei Studienbeginn und ich möchte jetzt einen BMI ausrechnen, einfach zur Einordnung. Also nicht, weil ich glaube, dass der BMI eine super Einordnung wäre, aber weil das ist, was beispielsweise die Ärztin dann, ne, auf ihrem Zettel oder im Computer stehen hat. Und zwar 110 Kilo bei 1,70 Meter Körpergröße, das wäre ein BMI von 38,1. Und jetzt gehen wir davon aus, dass 15% des Körpergewichts reduziert werden. Das heißt, es wäre eine Abnahme von 16,5 Kilo. Wir würden also von bei 110 dann runtergehen auf, man muss ja berechnen, knapp unter 100 und hätten aber immer noch einen BMI von 32,4. Also laut BMI-Definition war die Person vorher adipös und ist es jetzt immer noch. Und selbst wenn wir jetzt 20% des Körpergewichts, wie das in den Tirzepatit-Studien geschehen ist, reduzieren, das wäre dann eine Abnahme von 22 Kilo bei unserem Rechenbeispiel von einem Ausgangsgewicht von 110 Kilogramm. Auch da haben wir immer noch einen BMI von 30,4. Also nein, die Medikamente machen statistisch gesehen nicht unbedingt schlank, auch wenn natürlich die Gewichtsabnahme im Vergleich zu den Basisinterventionen mit Ernährung und Bewegung natürlich ganz schön krass ist. So, jetzt kommen wir aber zur Kritik. Es gibt häufige Nebenwirkungen, die die Lebensqualität massiv beeinträchtigen können. Und es gibt auch unklare Langzeitrisiken, da bisher belastbare Langzeitdaten fehlen. Und wenn ich sowas sage, da höre ich schon, nein, das stimmt nicht. Die Medikamente, die sind ja, oder beziehungsweise Vorläufer, sind ja seit 15 bis 20 Jahren auf dem Markt. Jein. Also ursprünglich wurden diese ja eingesetzt als Diabetesmedikament. Und da haben die auch ganz andere Dosierungen, also viel geringere Dosierungen. Und Semaglutid ist zugelassen seit 2017, Tirzepatid ist zugelassen seit 2022. Und diese Medikamente auf GLP-1-Basis, die wurden ja ursprünglich nicht zur Gewichtsabnahme entwickelt, sondern bei PatientInnen mit Typ-2-Diabetes eingesetzt, um deren Blutzucker zu kontrollieren. Wie gesagt, in viel geringeren Dosierungen. Und in diesen klinischen Studien, die dann gemacht wurden, sahen die Forschenden, dass viele PatientInnen damit auch abnahmen. Also die Abnahme war sozusagen eine Nebenwirkung, die dann zur Wirkung gemacht wurde. Das heißt, das Medikament wird ja jetzt auch ganz anders eingesetzt. Nicht jede Person, die GLP-1-Rezeptoragonisten nimmt, hat ja zum Beispiel einen Diabetes Typ 2. Also auch die Voraussetzungen sind natürlich ganz andere. Und bei Diabetes war der Plan, so wenig wie möglich an Wirkstoff einzusetzen, um einen guten Effekt zu erzielen, also einen guten Effekt auf den Blutzucker und die anderen Nebenwirkungen, also zum Beispiel gastrointestinale Beschwerden, zu minimieren. Und hier kommen wir jetzt auch zu den unterschiedlichen Handelsnamen. Also Ozempic ist der Wirkstoff Semaglutid und Wegovy ist auch der Wirkstoff Semaglutid. Und Ozempic wird aber bei Diabetes eingesetzt und Wegovy ist, also wird bei einem hohen Körpergewicht zur Gewichtsabnahme verschrieben. Und hier sind auch die, also die Dosis anders. Die erforderliche Dosis von Wegovy, von 2,4 Milligramm, die zum Abnehmen verschrieben wird, ist höher als die Höchstdosis von Ozempic, die nur in Anführungszeichen 2 Milligramm betrug und vor dem 28. März 2022 war das sogar nur 1 Milligramm. Und Das liegt daran, dass das Ziel von Ozempic darin besteht, den Blutzucker zu regulieren und gleichzeitig die Nebenwirkungen zu minimieren, während das Ziel von Wegovy mehr oder weniger darin besteht, die Nebenwirkungen zu maximieren. Also so viel dazu. Na, natürlich haben wir schon längere Daten, aber wir können die nicht einfach so übertragen, weil die Voraussetzungen bei einem anderen Medikamentenansatz logischerweise auch anders sind. Wir haben außerdem, also kommen wir weiter zu der Kritik, ein Risiko von Versorgungsengpässen bei Menschen mit Diabetes gesehen, die auf das Medikament angewiesen sind, weil nachdem dieser Hype, also gerade auch in Hollywood losgetreten wurde, da haben dann sehr viele Menschen off-label diese Medikamente verschrieben bekommen, also zur Gewichtsreduktion ohne medizinische Indikation, und das hat dann zu einem Engpass geführt. Und dieser Hype um das Medikament, das eben auch durch Prominente und auch durch soziale Medien befeuert wurde, hat auch eine problematische Nutzung gefördert. Ja, also das war irgendwie, hatte ich so das Gefühl, ja, ne, ach, nehmen wir das mal, Nebenwirkungen sind aushaltbar, ne, verlieren wir jetzt mal ein paar Kilo so vom Urlaub. Also nein, das ist jetzt kein ungefährlicher Appetitzügler, sondern das ist ein Medikament mit Nebenwirkungen, mit Risiken und allem, ne, was dazugehört. Und dadurch, dass es diese Versorgungsengpässe gab, hat sich natürlich auch ein Schwarzmarkt etabliert, der sehr viel schlechter reguliert wird. Und das birgt natürlich auch Gefahren, dass da Produkte angeboten werden, die entweder gar nicht den Wirkstoff enthalten oder die halt gepanscht sind oder wo irgendwas anderes drin ist, was halt auch wirklich gefährlich ist. Was auch eine Kritik ist an den Abnehmmedikamenten, ist, dass sich der Fokus wieder stärker auf pharmakologische Lösungen verschiebt. Also nicht, dass pharmakologische Lösungen irgendwie schlecht wären. Also wir können froh sein, dass wir für viele Krankheiten mittlerweile Medikamente oder auch Impfungen haben, an denen halt früher die Leute einfach so mal schnell gestorben sind. Da hat sich natürlich die medizinische Versorgung bei uns verbessert, was, ja, ich würde mal sagen, unterm Strich auch eine gute oder begrüßenswerte Entwicklung ist. Ja. Allerdings, wenn wir uns halt stärker auf diese pharmakologischen Lösungen wieder konzentrieren, gehen wir natürlich weg von sozialpolitischen Herausforderungen und auch gegebenenfalls von einem gesünderen Lebensstil. Also nicht jetzt, dass der Lebensstil sozusagen alles wäre, sondern wir haben ja sehr viele Faktoren, die auch nicht in unserer Hand liegen, die das Körpergewicht und auch die Gesundheit bestimmen. Aber wenn wir jetzt sozusagen diese in Anführungszeichen einfache Lösung haben, dann geben wir natürlich da weniger Energie und Kapazität rein, auch eventuell gesellschaftlich was zu ändern, was wir brauchen. Was ich jetzt als Ernährungstherapeutin besonders kritisch auch sehe, ist für Menschen, die versuchen, ihre Nahrungsaufnahme einzuschränken, kann etwas, das überlebenswichtige Körpersignale wie Hunger ausschaltet, gefährlich sein. Also unter diesen Medikamenten ist es ja sehr viel leichter, weniger zu essen und den Hunger zu unterdrücken. Auch nicht mehr den Hunger fühlen zu müssen und vielleicht auch eine richtig, richtig krasse Diät in Anführungszeichen durchzuziehen. Und da frage ich mich natürlich, wie überwachen wir denn die Menschen, denen die Abnehmspritze verschrieben wird? Wie gut sind denn die verschreibenden ÄrztInnen geschult, Essstörungen zu erkennen? Ganz besonders bei Mehrgewicht. Wir wissen ja, dass nur 6% aller Menschen in einer Essstörung auch laut Definition Untergewicht haben. Also wie kann ich verhindern, dass, ich sage es mal, essgestörte Verhaltensweisen gefördert werden? Wie verhindern wir einen Missbrauch der Medikamente? Und, das hatte ich gerade eben schon mal angesprochen, die Frage ist, ob wir mit den Abnehmspritzen eine lebenslange Abhängigkeit herstellen, um den Gewichtsverlust aufrechtzuerhalten. Und ich würde da gerne einen Arzt, Andreas Klinge von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft zitieren, der sagt, nach allen Daten, die wir haben, muss man Wegovy für immer einnehmen. Wenn man die Spritze wieder absetzt, nehmen die Menschen das Gewicht auch wieder zu, das sie vorher abgenommen haben. Und ich war letzt auf einem Seminar und habe mich da auch mit KollegInnen ausgetauscht. Und es gab eine Kollegin zum Beispiel, die gemeint hat, also sie hilft teilweise ihren KlientInnen, PatientInnen auch dieses Medikament wieder abzusetzen. Und es gibt durchaus auch Menschen, die es schaffen, ihr Gewicht zu halten, also das niedrigere Gewicht zu halten. Das ist natürlich auch die Frage, wie viel haben die Menschen abgenommen und was müssen sie sozusagen dafür tun? Und sie hat es mal so erklärt, was da ihre PatientInnen alles dafür tun, um das Gewicht unten zu halten. Und das ist schon eine ziemliche Lebensaufgabe. Also das ist dann sozusagen mit viel Aufwand und viel Energie auf jeden Fall verbunden. Also das ist nicht so leicht. Wobei es jetzt mittlerweile auch Berichte gibt, dass Menschen mit den Abnehmspritzen ja zu viel in Anführungszeichen abgenommen haben und die dann abgesetzt haben und sich irgendwas aber in ihrem Körper anscheinend geändert hat, dass sie es nicht mehr schaffen, das Gewicht zuzunehmen. Und das ist nicht unbedingt etwas Positives, ne? Auch wenn sich das vielleicht im ersten Moment so anhört, nicht mehr zunehmen zu können. Das kann aber auch bedeuten, dass man vielleicht chronisch unterversorgt ist und auch das hat dann Risiken, die vielleicht noch gar nicht wirklich abschätzbar sind. Was wir noch haben, und das ist auch eine sehr berechtigte Kritik, wir haben eine soziale Ungerechtigkeit, und zwar im Zugang durch die hohen Kosten. Also wenn wir jetzt uns mal Ozempic angucken, da kostet der Pen für 4 Wochen etwa 85 Euro. Das heißt, ich bin bei 2 Jahren etwa bei 2210 Euro. Und Ozempic wird, wenn du dich erinnerst, nur bei Diabetes Typ 2 verschrieben und das wird von den Krankenkassen übernommen. Bei Wegovy, auch zur Erinnerung, es ist derselbe Wirkstoff, in einer etwas höheren Dosierung liegen die Kosten in Deutschland für 4 Wochen bei etwa 171 Euro und in den USA sogar noch viel höher. Also da habe ich Zahlen gefunden, dass es über 1000 Euro im Monat kostet. Und wenn ich jetzt aber mal die Zahlen für Deutschland mir angucke, ne, wären das in 2 Jahren so knapp 4500 Euro. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich mein Leben lang dieses Medikament nehmen muss, um den Gewichtsverlust aufrechtzuerhalten. Ich bin jetzt 42, also mal angenommen, ich lebe jetzt noch 40 Jahre oder länger, bin ich dann auch so bei etwa 90.000 Euro. Und spannenderweise ist die Kostenübernahme von Wegovy, also ne, selber Wirkstoff, aber als Abnehmmedikament verkauft, durch die gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen, weil Wegovy gilt als Lifestyle-Medikament, es ist doppelt so teuer wie Ozempic und wird von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen. Und da frage ich mich natürlich jetzt auch wieder, was denn nun? Ist jetzt Adipositas eine Krankheit oder ein Lebensstil? Ne? Eigentlich war ja die Intention, dass wenn Adipositas als komplizierte multifaktorielle Krankheit anerkannt wird, sollte das die Stigmatisierung von mehrgewichtigen Menschen abbauen. Also das war die Intention. Wenn Adipositas als eine Krankheit anerkannt würde, dann würden es die Menschen auch eher als ein kompliziertes Zusammenspiel von Faktoren sehen, das stark durch die Umwelt beeinflusst wird, anstatt als ein Mangel an Disziplin und Willenskraft. Und wenn Adipositas als Krankheit anerkannt wird, dann kann man sozusagen auch Maßnahmen dagegen ergreifen, die dann durch die Krankenkassen auch übernommen werden. Ja, und das ist halt jetzt gerade mal wieder nicht passiert. Ne? Und was halt noch dazu kommt, Die Gesundheit durch Diäten oder Abnehmen verbessern zu wollen, ist in der Regel kein nachhaltiger, positiver Ansatz. Es schreit uns die wissenschaftliche Datenlage geradezu entgegen. Das ist ja auch ein großes Thema hier im Podcast. Und indem wir ein hohes Körpergewicht als in Anführungszeichen Problem ansehen, das es zu lösen gilt, und wir der Meinung sind, dass in jedem dicken Menschen ein schlanker Mensch steckt, der nur darauf wartet, befreit zu werden, ne, tun wir eigentlich auch nichts wirklich Sinnvolles, ne, weil wir dieses in Anführungszeichen Problem ja gar nicht auf einer individuellen Ebene lösen können. Und ich habe auch hier in den Shownotes einen sehr, sehr spannenden Kommentar dazu verlinkt, ne, warum Wegovy denn jetzt als Lifestyle-Medikament gilt und ja, das eigentlich mal direkt wieder ausgehebelt wurde, ne, wo ich mich dann halt immer wieder frage, geht's denn wirklich um die Bedürfnisse von mehrgewichtigen Menschen oder geht's einfach nur darum, viel Geld mit etwas zu verdienen? Und ich habe auch 2 Podcast-Episoden noch dazu. Die Episode 75, Körpergewicht ist keine Krankheit, was es mit der Adipositas-Epidemie auf sich hat. Und die Episode 107, Adipositas, keine Krankheit, Fragezeichen, welche Probleme ein Disease-Management-Programm Adipositas mit sich bringt. Und da gehe ich auch nochmal wirklich in allen Einzelheiten darauf ein, na, also wie das auch kam, dass Adipositas zur Krankheit erklärt wurde, was die Intention dahinter war und ob das sich auch so erfüllt hat. Und Spoiler Alert, nein, hat sich's nicht. So, trotz all dieser Kritik, trotz all der Nebenwirkungen, trotz all der Statistiken, ne, trotz des Rechenbeispiels, das ich ja gerade vorgestellt habe, ne, wo wir statistisch gesehen sehen, dass Menschen jetzt nicht unbedingt schlank damit werden, also zumindest nicht durchschnittlich, werden die Abnehmensspritzen ja trotzdem als eine Art, in Anführungszeichen, Wundermittel gehandelt, ne, das dicke Menschen in Anführungszeichen heilen soll, um sie zu vollwertigen, leistungsfähigen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Und wenn du jetzt sagst, oh, das ist aber schon eine Übertreibung, habe ich hier noch ein Beispiel für dich. Die Labour-Partei in Großbritannien will die Wirtschaft und das Gesundheitssystem entlasten, indem sie Abnehmspritzen gratis an arbeitslose Menschen verteilt. Warum ist das höchst problematisch? Das hat mehrere Gründe. Und zwar, arbeitslose Menschen sind nicht primär für die Adipositas-Inzidenz verantwortlich. Das ist eine ungerechte und stigmatisierende Annahme. Das fördert Vorurteile, ne, dass Arbeitslosigkeit und Mehrgewicht zusammenhängen, obwohl Adipositas in allen sozialen Schichten vorkommt und es besteht auch die Gefahr, dass Faktoren wie Armut, mangelnder Zugang zu gesunden Lebensmitteln, mangelnder Zugang zu Gesundheitsversorgung oder psychischer Stress nicht adressiert werden. Also wir sehen hier eigentlich eine Instrumentalisierung der Gesundheit zur Wirtschaftsentlastung und das stellt das Wohl von Menschen hinter finanzielle Interessen. Es gefährdet eine autonome Entscheidung, wenn die Maßnahme mit sozialem oder finanziellem Druck verbunden ist. Und auch eine solche Politik könnte noch mehr Abhängigkeiten schaffen, ohne auch grundlegende Lebensumstände zu verbessern. Und wir, ne, ich sag noch mehr Abhängigkeiten, weil wir haben ja gerade schon gehört, nach dem Absetzen kommt es oft zur Gewichtszunahme, ne, was die langfristige Wirksamkeit der Maßnahme in Frage stellt. Und es ist nichts anderes als Diskriminierung, als soziale Diskriminierung, wenn Arbeitslose als in Anführungszeichen leichtes Ziel für Interventionen betrachtet werden, mal ganz abgesehen davon, dass mal wieder eine politische, ökonomische und soziale Verantwortung auf Individuen abgeschoben wird, wie das ja beim Körpergewicht leider so häufig der Fall ist. Und da kann man wirklich ganz klar sagen, die Verantwortung für Gesundheit und Krankheit sollte weder in die Hand des Individuums gelegt, noch ausschließlich auf dieser Ebene Lösungen formuliert werden. Also Gesundheit ist und bleibt ein gesellschaftspolitisches Thema und es muss auch als solches angegangen werden. So, was ist jetzt das Fazit? Wundermittel, ja oder nein? Sagen wir mal so. Die Abnehmspritzen könnten ein wertvolles Werkzeug in einem komplexen und oft lebenslangen Prozess sein, die Gesundheit zu verbessern, das Wohlbefinden zu steigern, dass sie auch unabstreitbar positive Wirkungen haben, die ja bisher von ihrer Wirksamkeit her ihresgleichen suchen. Also es ist definitiv ein effektives Medikament zur Blutzuckerkontrolle. Es gibt Studien, dass diese Medikamente das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken könnten. Viele berichten auch, dass dieses ständige mentale Kreisen um Essen oder Gedanken an Mahlzeiten, Snacks oder Heißhungerattacken reduziert werden. Also das ist, was viele als Food Noise bezeichnet. Und das kann für viele Betroffene wirklich auch sehr entlastend sich anfühlen. Es gibt erste Studien im Bereich Suchtbehandlung, also dass diese Medikamente bei Süchten eine positive Wirkung haben könnten, wahrscheinlich durch die Wirkung im zentralen Nervensystem. Und es gibt auch Studien, dass sie sich positiv auf die Fruchtbarkeit auswirken könnten, wobei da die Diskussionen mir auch echt die Zehennägel hochrollen, weil da ist so viel Fettfeindlichkeit in diese Diskussionen verwoben. Also das ist teilweise ganz, ganz schlimm. Und diese Medikamente könnten ein Kickstart sein, um gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Das ist auch bei jeder Person immer anders. Manche brauchen so eine Art Kickstart, für andere ist es nachhaltiger und positiver, wenn sie kleine Schritte machen. Aber ja, es gibt auch positive Wirkungen. Und das Problem ist jetzt aber, die Diskussion um das Körpergewicht und um Gesundheit, die ist ja emotional in unserer Gesellschaft so aufgeladen, dass bedürfnisorientierte, autonome Entscheidungen quasi unmöglich sind in einer Welt, in der der schlanke Körper der bessere in Anführungszeichen ist und mehr Gewicht abgewertet werden. Also sie könnten könnten ein wertvolles Werkzeug sein. Das war das Wort, das ich benutzt habe. Nur halt leider nicht in der Welt, in der wir leben. Und dann haben wir ja auch noch eine mächtige Industrie dahinter, Also die Pharmalobby, die ist riesig. Und wenn ich halt ein hohes Körpergewicht als etwas ansehe, das therapiert werden muss, lässt sich halt mega viel Geld damit verdienen. Und wenn halt Unternehmen, die Gesellschaft oder auch viele ÄrztInnen dann weiterhin die Vorstellung verstärken, dass ein bestimmter Body Mass Index Gesundheit und ein anderer Krankheit bedeutet, dann kann ich keine bedürfnisorientierte Entscheidung mehr treffen, weil einfach so viel Druck von außen als mehrgewichtige Person auf mich ausgeübt wird, dass eigentlich so dieser logische Schluss, das ist meine letzte Hoffnung, ganz, ganz schnell wieder gezogen wird. Und wo wir aber meiner Meinung nach viel zu wenig sprechen, sind Essstörungen. Diäten sind der größte Risikofaktor für die Entwicklung von Essstörungen. Und jetzt habe ich ein Medikament, das Hunger effektiv ausschaltet. Und ich persönlich, ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich persönlich glaube, dass wir gerade bei mehrgewichtigen Menschen Essstörungen nicht unbedingt so gut erkennen, auch als Gesundheitsfachkräfte. Und abgesehen von den Essstörungen, wenn ich jetzt ein Medikament habe, also das abgesehen von dem Risiko von Essstörungen, das erhöht scheint, logischerweise auch, habe ich jetzt ein Medikament, das Hunger effektiv ausschaltet. Das heißt, ich habe auch ein Risiko der Unterversorgung. Das heißt, ich komme sehr, sehr schnell in einen realen Energiemangel. Und dann fängt natürlich mein Körper an zu kompensieren. Also das ist auch was, was ich von KollegInnen, die jetzt mehr Erfahrung auch da in der Therapie haben, die mehr KlientInnen und PatientInnen haben, die diese Abnehmspritzen nutzen, dass es ein großes Problem ist, dass die Menschen wirklich sich ausreichend versorgen, dass sie genügend essen. Wenn die halt immer schlecht ist, dann möchtest du vielleicht gar nicht mehr essen, dann isst du vielleicht zu wenig. Dann ist die Frage, je weniger du isst, umso mehr musst du auf die Nahrungsqualität achten, um dich halt gut versorgen zu können. Und du kommst halt ganz, ganz schnell in einen realen Energiemangel, ne? Und dann sind wir ja wieder eine Gesellschaft, ne, wo der schlanke Körper der bessere ist. Das heißt, wir wollen ja quasi zwangsläufig zu schnell zu viel. Und wenn das Gewicht halt dann auch sehr, sehr schnell runtergeht, dann ist es für ja für viele Menschen so eine, also von der Kopfsache her total positiv, aber das System überfordert es halt. Und du bist dann sehr schnell in einem realen Energiemangel. Das heißt, dein Stoffwechsel passt sich an. Und ja, das ist dann halt nochmal so eine Frage der Nachhaltigkeit. Und wir sehen halt auch bei den Studien, nach 68 Wochen ist die größte Abnahme zu verzeichnen. Und dann, geht eigentlich die Kurve fast wieder so leicht nach oben und schwankt dann. Also es ist auch nicht so, dass die dann weiter nach unten gehen würde, ne? Und dann haben wir natürlich auch diesen großen Dropout, also dass Menschen die Studie nicht zu Ende bringen, und oft werden dann die Menschen einfach sozusagen gestrichen, ne? Also deren Ergebnisse werden nicht mehr bei den Ergebnissen berücksichtigt. Und da frage ich mich ja natürlich auch, wenn wir mal alle berücksichtigen würden, ne, wie würde die Kurve dann vielleicht aussehen? Und ich habe auch eine Podcast-Episode zu Ernährungsstudien, wie die gemacht werden. Die ist vielleicht auch noch spannend, die werde ich auch noch verlinken. Und die Episode mit dem realen Energiemangel, das ist die Episode 149, nehme ich mit einem Kaloriendefizit ab, und die Episode 174, Gewichtsneutralität zwischen Utopie und Wirklichkeit. Und auch in meinem Buch, das jetzt am 2. April rauskommt und das du auch jetzt schon bestellen kannst, gehe ich da wirklich ganz, ganz konkret auch nochmal darauf ein, was das für den Körper bedeutet, wenn wir ihn in eine solche Unterversorgung bringen. So, meine persönliche Haltung zur Abnehmspritze, wirst du gemerkt haben, ist durchaus kritisch. Wobei ich natürlich auch dir nicht die Entscheidung abnehmen kann und will, ne, ob du dieses Medikament für dich nutzen möchtest oder nicht. Und wie gesagt, ich würde auch nie jemanden beschämen oder verurteilen, wer, ne, diesen Entschluss fasst und sich dafür entscheidet. Ich persönlich glaube, aus diesen ganzen Gründen, die ich jetzt heute versucht habe aufzuzeigen, nicht, dass diese neuen Abnehmmedikamente Wundermittel sind. Ich persönlich sehe ja natürlich auch die positiven Wirkungen, das kann ich anerkennen, aber ich sehe auch viele ungute Entwicklungen im Moment, die damit ja auch größtenteils tatsächlich zusammenhängen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Diätkultur hochgehalten wird. Und die Diskussion zeigt auch, dass die Medikamente die Diätkultur aufrechterhalten und eher noch verstärken und Schlankheit und Gewichtsverlust mehr denn je idealisieren. Und der Preis, der könnte sehr, sehr hoch sein. Und wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, ne, dann würde ich mir ehrlich gesagt ein Wundermittel gegen Fettfeindlichkeit wünschen, weil ich glaube, dass das nämlich auch einen unfassbar großen positiven Effekt hätte auf uns als Gesellschaft, auf die Gesundheit der Gesellschaft und aber auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden und die Lebensqualität von Individuen. So, und damit sind wir am Ende der Episode. Und es war jetzt auch gar nicht so schlimm, mal meine Meinung dazu zu sagen, wie ich das im Vorfeld befürchtet habe. Ich bin natürlich gespannt, was jetzt von euch da an Rückmeldungen dazu kommen wird. Ich stelle mich auch natürlich so ein bisschen auf Kritik ein. Das ist ganz normal, das darf auch sein. Und dann bedanke ich mich bei dir so rum, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und darin zeige ich auch, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.